Ich freue mich wieder hier bei euch in Mark Schwaben zu sein. Mein Herz geht auf, wenn ich diese Kinder sehe. Ganz besonders da an einem Sonntagmorgen in einem Gottesdienst. Das tut mir persönlich gut. Und dabei musste ich heute Morgen dran denken, wir haben ein Familientreffen in 3 Wochen auf dem Forgenhof. Und es kommen Leute aus der ganzen Welt nach Rosshaupten. Eine Enkelin kommt aus San Diego, ein Enkel von uns kommt aus Chicago und dann sind auch 2 Enkelkinder aus Oslo und die kommen alle zu uns nach Allgäu und wir freuen uns so riesig drauf. Das letzte Mal, wo wir uns so getroffen haben, war vor 3 Jahren und das ist wirklich was Besonderes. Ich habe auch einen Zettel hier heute Morgen. Ich bin immer dankbar, wenn ich da wieder eingeladen werde in eine Gemeinde. Wenn ich nur einmal eingeladen werde und es kommt keine zweite Einladung, dann weiß ich das nicht zu deuten. Aber ich fürchte nur das Schlimmste. Ja, bloß ihn nicht nochmal. So, hier steht Predigt 30 Minuten und ich habe Johannes schon gefragt, ist das für die Fernsehübertragung? Wir haben 30 Minuten Zeit da. Er hat das nicht bestätigt, aber wenn ich über 30 Minuten heute komme, dann ziehen wir das von der nächsten Predigt ab. Ich komme dann in 4 Wochen wieder und ich habe ein Anliegen und ich wollte eigentlich für die nächste Predigt in 4 Wochen da mich dran knöpfen bei diesem Thema. Heute haben wir das Thema der Mensch im Ebenbild Gottes und dann das nächste Mal ist es, er hat sie als Mann und Frau geschaffen. Und das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Deswegen wollte ich das ansprechen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dein Wort ist die Wahrheit. Hilf uns, dieses Wort zu verstehen, wie du es gemeint hast. Amen. Ja, was für ein Energiepaket ist doch der menschliche Körper, das kann man sagen. Die Kinder sind raus, da ist besonders viel Kraft und Energie. Aber bei durchschnittlicher Größe leistet der Mensch innerhalb von 24 Stunden Folgendes. Ein gesundes Herz schlägt über 100.000 Mal. Das Blut legt eine Strecke von 75 Kilometern zurück. Die Lunge nimmt etwa 14.000 Atemzüge pro Tag. Das entspricht mehr als 10 Kubikmetern Luft. Der Körper verarbeitet 3 bis 4 Pfund Nahrung und 3 Liter Flüssigkeit. Der Körper behält bei jedem Wetter eine Temperatur von etwa 37 Grad. Und täglich braucht der Mensch über 700 Muskeln und 7 Millionen Gehirnzellen. Bei manchen sind es doch ein bisschen weniger. Das sind nur einige wenige Details über den menschlichen Körper, die uns erahnen lassen, was es bedeutet, wie wir gerade gehört haben, aus Psalm 139. Erstaunlich und wunderbar gemacht zu sein, wie der Psalmist in Jubel ausspricht im Psalm 139. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar und erstaunlich gemacht bin. Und diese Empfindung wurden in Worte gefasst und vertont vor 3000 Jahren. Lange bevor die unfassbare Komplexität des menschlichen Körpers bekannt wurde. Es gibt noch viel mehr auserlesene Details, über die man denken könnte. Wenn wir über diese Feinheiten des menschlichen Körpers sprechen, aber vielleicht ein kurzes Beispiel für uns heute. Das Ohrenschmalz ist ein tolles Beispiel. Ein Beispiel für Gottes brillante Schöpfung. Ich habe gedacht, dass alle so machen jetzt. Wie alle körperlichen Funktionen und Ausscheidungen hat diese wachsartige, bräunlich-gelbe Substanz namens Cyremen eine sehr wichtige Aufgabe. Ohrenschmalz schützt das Ohr, indem es Staubpartikel und Bakterien und Pilzsporen, Sand und Schmutz abfängt und verhindert, dass diese in das innere Ohr eindringen und es verletzen. Das hast du bestimmt heute Morgen gedacht, als du aufgewacht bist. Wie dankbar Gott bin ich für meinen Ohrenschmerz. Aber vielleicht weißt du nicht, außerdem hält der bittere Geschmack des Ohrenschmerzes auch Insekten und Milben und anderes Getier ab. Können wir uns nicht glücklich schätzen, dass wir solches Ungeziefer nicht jeden Abend, bevor wir zu Bett gehen und morgens, wenn wir aufwachen, nicht aus den Ohren zupfen müssen? Und ist nun das von den Suriminaldrüsen produzierte Ohrenschmalz mit den kommenden komplexen antimikrobiellen Molekülen etwa durch Zeit und Zufall und natürliche Prozesse zustande gekommen? Oder war es die Absicht eines allweisen Schöpfers? Unser Organismus mit seinen vielfältigen Funktionen ist in allem aufs Feinste abgestimmt. Und trotzdem, wir haben uns so an uns selbst gewöhnt, dass uns die Außerordentlichkeit unserer Existenz gar nicht mehr auffällt. Das Fundament für unsere Weltanschauung ist der Schöpfungsbericht in der Bibel. Und hier scheiden sich die Geister in Bezug darauf, wer wir sind, woher wir kommen, worum es eigentlich im Leben geht. Und darum will ich heute näher ins Auge fassen und mich aus verschiedenen Perspektiven mit der Aussage beschäftigen, dass wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Und wir nehmen heute diese Aussage aus 1. Mose 1 unter die Lupe. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel und im Himmel und über das Vieh und über alles Getier. Hat es jemals eine Zeit gegeben in unserer Geschichte der Menschheit, in der mehr Verwirrung darüber geherrscht hat, wer wir sind als Homo sapiens oder wo wir herkommen und worin die Unterscheidungsmerkmale zwischen den Geschlechterrollen bestehen? Auf die Gefahr hin, die Sache zu sehr zu vereinfachen, glaube ich dennoch, dass man diese Diskussion auf den Punkt bringen kann, indem man sie auf zwei unterschiedliche und sich widersprechende Weltanschauungen zurückführt. Der eine Standpunkt behauptet, dass die Menschheit das Produkt von Zeit und Zufall ist. Das heißt, wir sind vor Jahrmillionen aus einer Ursuppe gekrochen und haben Gliedmaßen sowie Augen, Ohren und alles weitere entwickelt, was für das Leben als Landwirbeltier notwendig ist. Und diese Auffassung sagt uns, dass unser Leben vom Überlebenskampf von Geburt an geprägt ist. Und laut dieser Devise befinden wir uns in einer brutalen Welt, in der nur die Stärksten und Bestangepassten am Leben bleiben. Das ist das Modell, das vielen modernen Menschen heute einprägt. Und die Verfechter des zweiten Standpunkts stützen sich hauptsächlich auf die Offenbarung Gottes, die Offenbarung der Schrift. Und kontern, der Mensch hat einen viel höheren Wert, als die gegnerische Darstellung uns naheliegt. Denn wir sind von einem souveränen Gott nach seinem Ebenbild vorsätzlich geschaffen worden, um unser Leben in einer Liebesbeziehung mit ihm zu verbringen. Und bei der Erschaffung des ersten Menschen hauchte Gott in das eben vollendete Lebewesen einen neuen Geist ein und legt ein neues Profil in ihn hinein. Und so erhielt der Mensch in seinem tierischen Leib eine lebendige Seele. Und das Ebenbild Gottes besteht nicht etwa drin, wie unsere Hautzellen gegliedert sind oder wie wir äußerlich aussehen, sondern allein in diesem von Gott eingehauchten Geist. Und an dieser Stelle wird oft über Zeitrahmen gesprochen, über die Bedeutung des hebräischen Wortes Yom, zu Deutsch Tag. Das lassen wir für heute. Ich möchte unser Augenmerk lieber darauf richten, dass wir von einem persönlichen Gott geschaffen wurden. Ob das nun innerhalb von Minuten oder Jahrtausend geschehen ist, was es bedeutet, dass wir nach seinem Ebenbild geschaffen wurden. Und innerhalb des Schöpfungsmodells ist Homo sapiens physiologisch schwerlich einzigartig. Was uns von dem Rest der Schöpfung unterscheidet, sind keine körperlichen Merkmale, denn viele Geschöpfe haben Haut und Haare, Herz, Blut, Fleisch. Was Menschen aus der Schöpfung heraushebt, ist dieses, der Namenszug Gottes. Und kürzlich war ich im Gespräch mit einem Freund, der ist schon lange Christ. Er fragte mich, wie man diese Aussage nach Gottes Ebenbild erschaffen verstehen soll. Es überrascht mich, dass so ein gestandener Christ keine Klarheit über diesen fundamentalen Gedanken hatte. Und er fragte mich, ja, Gott ist Geist. Und ich bin Fleisch und Blut. Ich bin nicht so wie Gott. Kannst du das mir erklären? Möglicherweise gibt es heute auch in diesem Raum ebenfalls Menschen mit der gleichen Frage. Und wenn du eine Antwort auf diese Frage suchst, dann hör gut zu. Die Bibel beschreibt Männer und Frauen als Seelen, das heißt Geistwesen, die in einem Körper leben. Geschaffen als Ebenbilder Gottes haben wir weit gefächerte Fähigkeiten, die sich von den einzigartigen Namenszügen Gottes ableiten, nämlich Verstand, Wille, Gefühl, Handlungsfreiheit, Moralempfinden, Beziehungsfähigkeit. Wir besitzen diese Eigenschaften nur, weil wir als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. Das heißt, wir haben die Fähigkeit, wie Gott zu sein und seine Eigenschaften zu verkörpern. Aber was heißt das genau? Zum einen, wir sind im sittlichen Wollen und Handeln wie Gott. Wie er können wir zwischen Recht und Unrecht, Gut und Böses unterscheiden. Gott hat uns die elementare Fähigkeit gegeben, zwischen dem zu unterscheiden, was wir tun und was wir lassen sollen. Das heißt natürlich nicht, dass wir immer das Gute tun und immer das Böse lassen. Wegen dieser Gottes-Ebenbildlichkeit ist bereits in den ersten Kapitel der Bibel, bei Kapitel 9, die Ermordung des Menschen verboten. Können Tiere zwischen Recht und Unrecht unterscheiden? Möglicherweise behauptet dein Nachbar: Mein Hund weiß ganz genau, dass er zu Hause nicht auf den Teppich pinkeln darf. Das mag wohl sein, aber aus diesem Grund lässt man eben kein Pferd und keine Kuh in sein Wohnzimmer. Von Recht und Unrecht, fair und unfair, rein und unrein, unschuldig und verdorben, wird in der Schrift nur in Bezug auf menschliches Handeln gesprochen. Und auch das menschliche Bewusstsein muss hier auch erwähnt werden. Der unbeschreibbare Geist in uns Menschen unterscheidet uns nicht nur von Lebewesen wie Pflanzen und Bakterien, sondern ebenso von anderen Säugetieren. Und dieses Bewusstsein ist eine einzigartige charakteristische Eigenschaft, die in der ganzen Schöpfung nur uns eigen ist. Selbst Evolutionisten können ihre Zustimmung der Tatsache nicht verweigern, dass wir eine wundersame Besonderheit darstellen. Auch darin sind wir unserem Schöpfer ähnlich. Dass wir nicht nur denken, sondern dass wir auch als Menschen reflektieren können. Nur der Mensch kann sich Gedanken darüber machen, wo er herkommt, was der Sinn des Lebens ist und wo er eines Tages nach dem Tod seine Ewigkeit verbringt. Es ist natürlich uns bewusst, dass nur Gott etwas aus dem Nichts ins Dasein rufen kann. Aber wir können als Menschen träumen. Wir können Wolkenkratzer bauen. Wir können Maschinen herstellen, die sogar ins Weltall fliegen. Und die Menschen haben schon immer Meisterwerke gebaut und geschrieben und gemalt. Ein Zeichen und ein Beweis dafür, dass wir mehr mit Gott gemein haben als alle anderen Geschöpfe. Wir fassen zusammen: Der Unterschied zwischen dem Menschen und den Tieren bzw. den Pflanzen ist offensichtlich. Der Mensch ist sich seiner selbst bewusst, besitzt eine hochentwickelte Sprache, ist fähig, begrifflich zu denken, kann Ideen entwerfen und hat ein angeborenes Gespür für Gerechtigkeit und sittliches Verhalten. In seinem Buch Songs of My Soul schreibt der Autor Philip Keller Folgendes:
Von allen Geschöpfen der Erde hat nur der Mensch die eigentümliche und erstaunliche Fähigkeit, sich Dinge vorzustellen, die nicht existieren, als ob sie tatsächlich existieren. Wenn die Einbildungskraft korrekt und angemessen eingesetzt wird, kann sie eine Gabe Gottes sein. die höchste schöpferische Auswirkungen haben kann. Die feinste Kunst, die erhabenste Literatur, die ergreifendste Musik, die eindrucksvollste Architektur, die modernsten Erfindungen hatten alle ihren Anfang in der reichen Fantasie eines Menschen.
Für die, die mich nicht kennen, es wird euch ins Staunen bringen, dass ich nicht aus Deutschland komme, wahrscheinlich. Ich bin 1985 nach Deutschland gekommen. Und innerhalb diesen ersten 4 Jahren war ich mehrmals in Ostdeutschland. Und ich war erstaunt zu erfahren, dass die ehemalige DDR ihre Bürger in 3 Klassen eingeteilt hatte, die sich ausschließlich an der Produktivität der Menschen orientierte. Man ging davon aus, dass die Wertschätzung des Menschen ausschließlich vom Ausmaß seiner Produktivität bestimmt wurde. Und demnach waren die Bürger entweder noch nicht produktiv, produktiv oder nicht mehr produktiv. Und das hatte natürlich ein kaltes und steriles soziales Umfeld zur Folge. Im Gegensatz dazu versichert uns Gottes Wort, dass der Schöpfer selbst den Wert des Menschen bestimmt hat, indem er jeden von uns nach seinem Ebenbild erschaffen hat. Und in dieser Werteinschätzung liegt die Betonung auf dem Potenzial des Menschen statt auf seinen Unzulänglichkeiten. Das heißt, auf seinen Fähigkeiten statt seinen Behinderungen. Und weil alle Menschen nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, das heißt, das Wesen jedes Menschen von Gottes Herrlichkeit geprägt ist, respektieren wir unsere Mitmenschen viel mehr als alle anderen irdischen Geschöpfe. Wegen dieser Prägung sollten wir staunen über alles, was in jedem Menschen gut, bewunderungswürdig und schön ist, unabhängig von seinen äußeren Erscheinungen bzw. seiner gesellschaftlichen Stellung. Und diese Herrlichkeit Gottes sollten wir in jedem einzelnen Menschen würdigen, unabhängig von seiner Hautfarbe, seiner Größe, seiner Intelligenz. Darin eingeschlossen sind Menschen mit Behinderungen, die sogenannten Sonderfälle. In der Pflege unserer Eltern über die letzten 5 Jahre sind meine Frau und ich praktisch täglich mit dem Thema Alzheimer-Krankheit konfrontiert worden. Haben solche schwer kranke Menschen ein Recht auf Respekt und Würde mit ihren Alzheimer-Symptomen oder anderen mit Down-Syndrom oder HIV oder Zerebralparese oder Autismus? Und wenn alle Menschen ohne Ausnahme nach Gottes Ebenbild erschaffen sind und von Gott geliebt sind, dann muss die Herrlichkeit Gottes auch in diesen Menschen gefeiert werden. Peter Strauch schreibt dazu:
Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes, einzigartig und staunenswert. Eine Gesellschaft, die davon nichts weiß, ja nichts mehr wissen will, ist trotz aller wohlmeinenden Absicht zum Fürchten. Sie wird ihr Wissen und Können mit vermeintlich guten Gründen einsetzen, um eine Gemeinschaft der Gesunden und Starken zu erschaffen, in der Kranke und Schwache keinen Platz mehr haben. Eine solche Gesellschaft ist zutiefst unmenschlich. Gott bewahre uns davor.
Ich bin Sportler und es fällt mir immer schwer, eine Predigt zu halten, ohne einen Bezug zu Sport zu finden. Jetzt kommt's. Die Einzigartigkeit des Menschen innerhalb der Schöpfung kann man auch so illustrieren. Nehmen wir an, jemand gibt dir einen Fußball, den er für 15 Euro bei Kaufhof gekauft hat. Das ist kaum die Rede wert, natürlich. Wenn nun aber dieser Ball den Namenszug eines jeden Spielers der deutschen Nationalelf tragen würde, da würde sich der Wert des Balls plötzlich ganz dramatisch erhöhen. Und diese Namenszüge machen diesen Bar wertvoll und einzigartig. Nicht, wie gut der Bar aussieht oder wie hochwertig das Leder ist oder. Bei jedem Mensch gilt, er trägt Gottes Handschrift. Das macht ihn so wertvoll. Und ich könnte hier meine Gedanken für heute beenden und wir könnten alle zufrieden mit uns selbst nach Hause gehen. Wir hörten aus Psalm 8 von Johannes vorhin gelesen. Psalm 8 sagt uns, dass wir der Inbegriff und Höhepunkt der Schöpfung sind. So wollte es Gott. In den 6 Tagen der Schöpfung behielt er sich das Beste bis zuletzt auf, nämlich den Menschen nach seinem Ebenbild zu schaffen. Und wie ihr wisst, war der Mann jedoch ohne Partner, einsam. In Kapitel 3, 1. Mose 3, betritt die Sünde die Welt und der Mensch verliert das Paradies. Und vielleicht habt ihr noch nie darüber nachgedacht, aber Wissenschaftler schätzen, dass wir nur etwa 10% unseres Gehirns nutzen. Das war bei Adam sicherlich nicht der Fall. Er war vollkommen präsent und er konnte sofort 100% seiner Grauzellen einschalten. Und man kommt ins Staunen, wenn man sich so ein vollkommener Mensch wie der Adam ohne die Erbsünden, das heißt ohne Makel und Einschränkung, einmal vorstellt. Und dennoch hat der erste Mensch gesündigt und er müsste die Konsequenzen für diese Sünde tragen. Und der Apostel Paulus spricht über diese Tatsache in 1. Korinther 15, einem äußerst interessanten und wichtigen Kapitel. Wir lesen die Verse 20 bis 24 und dann möchte ich den Gedanken von Paulus zum Schluss wiedergeben. Und damit behalte ich auch das wirklich Beste bis zum Schluss. 1. Korinther 15. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch den einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus und danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Und danach das Ende. Wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Alle 58 Versen von 1. Korinther 15 können wir so auf den Punkt bringen. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann wandern wir immer noch im Dunkeln herum und sind und bleiben verloren. Eugene Peterson fasst diesen Text so zusammen.
Wenn alles, was wir aus Christus herausholen, nur darin besteht, uns eine kurze Zeit lang ein bisschen zu inspirieren, dann sind wir ein armseliger Haufen. In Wirklichkeit ist Christus jedoch tatsächlich auferstanden, der erste von vielen, welche die Friedhöfe eines Tages verlassen werden.
Gott hat uns hier in 1. Korinther 15 im Spiegelbild eine Offenbarung gegeben. Und so sieht es aus. Der Tod kam durch einen Menschen, der erste Adam. Und die Auferstehung vom Tod kam ebenfalls durch einen Menschen, dem zweiten Adam, nämlich Jesus Christus. Und jeder stirbt im ersten Adam und jeder, der auf Christus vertraut, wird lebendig in ihm, den zweiten Adam. Aber wir müssen warten, bis wir an der Reihe sind, will Paulus uns hier sagen. Christus wurde zuerst auferweckt und Paulus verspricht, dass der Tag nicht mehr weit ist, an dem der Herr wiederkommen wird und dann sein Reich Gott dem Vater übergeben wird. Und in 1. Korinther 15 wird uns zugesagt, dass der siegreiche Christus nicht aufgeben wird, bis auch der letzte Feind besiegt ist. Und der allerletzte Feind ist der Tod. 1. Korinther 15, ab Vers 53. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht in Hosea und Jesaja, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Fragt uns Paulus. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.